Wie kann aus einer Gruppe frisch bekehrter Menschen eine lebendige Gemeinde entstehen, die Gott widerspiegelt? Der erste Thessalonicher Brief zeigt, dass Gott selbst das Fundament legt, er macht aus gewöhnlichen Menschen seine Kinder, verbindet sie mit Christus und formt in ihnen ein neues Leben. Gerade weil die Gemeinde in Thessalonich noch jung war, lassen sich hier auf einfache, aber klare Weise die Grundzüge eines heiligen Lebens für das Gemeindeleben erkennen. Die Gemeinde in der organischen Einheit mit dem dreieinen Gott. Wenn Paulus die Gemeinde der Thessalonicher als Gemeinde in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus bezeichnet, öffnet sich ein Blick in die Tiefen dessen, was Gemeinde überhaupt ist. Er spricht nicht von einer frommen Vereinigung, nicht von einem Werk, das Menschen für Gott tun, sondern von einer Wirklichkeit, in die Menschen hineingestellt sind. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Diese wenigen Worte zeichnen eine geistliche Landschaft, die Gemeinde existiert nicht einfach neben Gott, auch nicht nur vor Gott, sondern in Gott. Das heißt, ihr Ort, ihre Atmosphäre, ihre Lebensquelle ist Gott selbst. Der Vater ist nicht nur Bezugspunkt, sondern Lebensraum, der Herr Jesus Christus ist nicht nur Vorbild, sondern das Element, in dem die Gemeinde atmet und lebt. Eine solche örtliche Gemeinde besteht aus Gläubigen und ist in Gott, dem Vater und im Herrn Jesus Christus. Das zeigt, dass eine solche örtliche Gemeinde von Gott, dem Vater, mit seinem Leben und seiner Natur von Gott geboren ist und organisch mit dem Herrn Jesus Christus in allem, was er ist und was er getan hat, eins ist. Sie ist also aus Menschen, aber organisch in Gott und im Herrn. Eine solche organische Einheit im göttlichen Leben und in der göttlichen Natur ist die lebenswichtige Grundlage dafür, dass die Gläubigen ein heiliges Leben für das Gemeindeleben führen, das Thema der beiden Briefe ist. Von Natur aus kennen Menschen Gott nur als Schöpfer. Der Abstand bleibt bestehen, dort der ewige, heilige Gott, hier der begrenzte, gefallene Mensch. Ein heiliges Leben lässt sich aus diesem Verhältnis heraus nicht hervorbringen. Erst wenn Gott selbst in Christus zu uns kommt, wenn der dreieine Gott sich uns mitteilt und wir durch Wiedergeburt in sein Leben hineinkommen, entsteht eine organische Einheit. Dann ist Gott nicht mehr nur über uns, sondern in uns, und wir sind in ihm. Es ist, als ob eine Rebe in den Weinstock hineingefügt wird, sie bleibt eine Rebe, aber ihr ganzes Sein hängt nun am Leben des Weinstocks. So ist die Gemeinde aus Menschen, aber organisch in Gott und im Herrn. In dieser Verbundenheit wird Heiligkeit nicht produziert wie ein Produkt, sondern wächst wie Frucht aus einem gemeinsamen Leben. Diese Sicht entlastet und ermutigt zugleich, die Grundlage eines heiligen Gemeindelebens ist nicht unsere Leistung, sondern die stille, beständige Wirklichkeit, dass wir als Gemeinde in Gott dem Vater und im Herrn Jesus Christus sind, und dass aus dieser Verbundenheit Gnade und Friede unaufhörlich zufließen. Wo diese organische Einheit erkannt wird, verändert sich der Blick auf das Gemeindeleben. Man rechnet nicht mehr zuerst mit Strukturen, Programmen oder Persönlichkeiten, sondern mit dem Leben Gottes in der Mitte. Man beginnt zu erwarten, dass der Vater handelt, weil die Gemeinde in ihm ist, und dass Christus sich ausdrückt, weil die Gemeinde in ihm steht. So entsteht ein nüchterner, aber hoffnungsvoller Realismus, die Gemeinde bleibt aus Menschen mit Schwachheiten zusammengesetzt, doch sie ist zugleich getragen von einer Wirklichkeit, die größer ist als all ihre Grenzen. In dieser Spannung zu leben, ist der Weg eines heiligen Lebens. Der Mut dazu erwächst aus dem Wissen, unser wahrer Ort ist nicht unsere Erfahrung, sondern Gott selbst, in dem die Gemeinde gegründet und gehalten ist. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade euch und Friede. Wer Gemeinde so sieht, wird innerlich freier von Enttäuschungen an Menschen und empfänglicher für das stille Wirken Gottes in der Mitte. Ein heiliges Leben beginnt damit, dass das Herz immer wieder zu diesem einfachen Bekenntnis zurückkehrt, wir sind in Gott dem Vater und im Herrn Jesus Christus. In dieser Verbundenheit ist mehr Gnade vorhanden, als unsere Situation zu verlangen scheint, und mehr Friede, als wir erklären können. Aus dieser Gewissheit wächst ein stiller, aber belastbarer Mut, im Gemeindeleben zu bleiben, zu lieben und zu dienen, nicht aus eigener Kraft, sondern aus dem Leben, in dem wir alle miteinander stehen. Wiedergeburt, vom Geschöpf zum Sohn Gottes. Die Schrift zeichnet einen klaren Unterschied zwischen Schöpfung und Wiedergeburt. Als Menschen sind wir nach Gottes Bild geschaffen, doch außerhalb Gottes, ohne Anteil an seinem eigenen Leben. Es gibt die Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer, aber noch keine innere Verwandtschaft. Darum bleibt Gott für den natürlichen Menschen fremd, fern, oft bedrohlich oder zumindest unnahbar. Erst dort, wo Christus aufgenommen wird, geschieht etwas radikal Neues, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Aus Geschöpfen werden Kinder, aus Distanz wird Zugehörigkeit, aus bloßer Anbetung aus der Ferne wird ein Leben aus demselben Strom. Wir wurden außerhalb Gottes geschaffen. Das bedeutet, dass wir in der Schöpfung keine organische Einheit mit Gott und keine Lebensbeziehung zu ihm hatten. Stattdessen gab es nur die Beziehung zwischen Geschöpf und Schöpfer. Durch die Schöpfung sind wir Gottes Geschöpfe, und er ist unser Schöpfer. So gibt es zwar eine Schöpfungsbeziehung, aber keine Lebensbeziehung. Diese neue Geburt verändert nicht nur das persönliche Verhältnis zu Gott, sondern auch unseren Platz im Gemeindeleben. Wer von Gott geboren ist, wird hineingestellt in eine Familie und in einen Leib. Gott wird nicht nur mein Vater, er wird unser Vater, und damit entstehen geschwisterliche Beziehungen, die tiefer reichen als Blutsverwandte. Die Gemeinde ist dann nicht eine Versammlung von religiös Interessierten, sondern eine Zusammenfügung von Söhnen und Töchtern, die denselben Ursprung haben. Sünde trennt und isoliert, Wiedergeburt verbindet organisch mit Christus und durch ihn mit allen, die ebenfalls aus Gott geboren sind. So kann Paulus selbst eine junge, aus dem Heidentum hervorgegangene Gemeinde als in Gott dem Vater anreden, weil jede Wiedergeburt in dieselbe Lebenssphäre hineinführt, unabhängig von Erfahrung, Reife oder Versagen. Darin liegt eine leise, aber starke Ermutigung. Ein heiliges Leben für das Gemeindeleben beginnt nicht oben bei den Erfahrenen und Geübten, sondern unten bei der unscheinbaren Tatsache, dass Gott neues Leben geschenkt hat. Wer wiedergeboren ist, ist nicht mehr derselbe Mensch, auch wenn vieles noch unreif und bruchstückhaft erscheint. Das göttliche Leben in uns hat seine eigene Kraft, sein eigenes Wachstum, seine eigene Richtung. Aus dieser Sicht wird die Gemeinde zu einem Feld, auf dem dieses Leben keimen, wachsen und Frucht bringen darf. Und jeder, der von Gott geboren ist, hat darin einen unverzichtbaren Platz, nicht wegen seiner Fähigkeiten, sondern wegen des Lebens, das Gott selbst in ihn gelegt hat. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Die Betrachtung der Wiedergeburt lenkt den Blick weg von der Frage, was wir aus uns machen, hin zu der Frage, was Gott in uns begonnen hat. Wer sich als von Gott geboren weiß, darf in aller Demut damit rechnen, dass dieses neue Leben nicht stumm bleibt. Es drängt zur Gemeinschaft, es sucht den Leib, es trägt eine innere Sehnsucht nach Heiligkeit in sich. Im Gemeindeleben darf dieser innere Zug ernst genommen werden, nicht als Druck, mehr leisten zu müssen, sondern als leise Zusage, dass Gottes eigenes Leben in jedem wiedergeborenen Kind wirksam ist und dass er dieses Leben auch im Miteinander der Gemeinde zur Entfaltung bringen möchte. Glaube, Liebe und Hoffnung, die Struktur eines heiligen Lebens. Als Paulus an die Thessalonicher denkt, erinnert er sich nicht zuerst an äußere Aktivitäten, sondern an das innere Gefüge ihres Lebens. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Glaube, Liebe und Hoffnung sind für ihn keine abstrakten Tugenden, sondern tragen je eine konkrete Gestalt. Der Glaube wird zum Werk des Glaubens, er bleibt nicht im Inneren eingeschlossen, sondern treibt zu Taten, die aus dem Vertrauen auf Gottes Wort und Wesen hervorgehen. Solches Werk hat eine andere Natur als religiöser Eifer, seine Kraftquelle ist nicht menschliche Entschlossenheit, sondern die verborgene Gewissheit dessen, was man hofft, und das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube bezeichnet hier die Natur und die Kraft des Werkes. Unser Werk ist unser Glaube. Das bedeutet, dass die Natur und die Kraft unseres christlichen Werkes der Glaube ist. Die Kraft, mit der wir arbeiten, und die Natur unseres Werkes sollten beide Glaube sein. Unser christliches Werk sollte die Natur des Glaubens haben, nicht die Natur menschlicher Erkenntnis, Fähigkeit oder Macht. Wo der Glaube wirkt, wird das Leben unweigerlich mit Menschen verwoben. Hier tritt die Liebe in den Vordergrund, und Paulus spricht von der Mühe der Liebe. Liebe im Gemeindeleben ist nicht nur Wärme und Zuneigung, sie wird zur Mühe, wenn sie im Unvollkommenen aushält, trägt, vergibt, nochmals anfängt. Sie schöpft sich nicht aus dem Gelingen der Beziehungen, sondern aus der Liebe Christi, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Diese Mühe ist nicht romantisch, aber sie ist kostbar. In ihr wird sichtbar, dass Gottes eigenes Leben in der Gemeinde tätig ist. Und doch stößt selbst die stärkste Liebe an Grenzen, wenn Wege sich hinziehen, wenn Gebete lange unbeantwortet scheinen, wenn Wachstum langsam vorankommt. Dann gewinnt das Ausharren der Hoffnung entscheidende Bedeutung. Diese Hoffnung richtet sich nicht auf allgemeine Besserung, sondern auf unseren Herrn Jesus Christus und sein Kommen. Sie lebt aus der Gewissheit, dass das, was Gott begonnen hat, er auch vollenden wird und dass die Geschichte der Gemeinde nicht von Schwierigkeiten, sondern von der Treue Gottes her zu lesen ist. So wird Hoffnung zum tragenden Grund unter der Mühe der Liebe und zum weiten Horizont, in dem das Werk des Glaubens geschieht. In dieser Ordnung, Glaube als Quelle des Handelns, Liebe als Atem des Dienens, Hoffnung als Spannkraft des Ausharrens, gewinnt ein heiliges Leben Gestalt. Es ist nicht spektakulär, aber es bleibt beständig, es trägt inmitten von Begrenzung einen Glanz, der nicht von dieser Welt ist. Wer dieses dreifache Gefüge im eigenen Leben wahrnimmt, begegnet auch dem Gemeindeleben anders. Schwächen und Brüche verlieren nicht ihre Schärfe, aber sie werden eingebettet in ein größeres Bild. Gott wirkt durch den Glauben der Seinen, Christus liebt durch ihre Mühe, der Geist stärkt ihre Hoffnung. An dieser inneren Bewegung teilzuhaben, ist ein stilles Vorrecht. Gerade im Alltäglichen, in kleinen Diensten, in unscheinbaren Treueakten, in immer neuem Ausharren, spiegelt sich etwas von der heiligen Struktur wider, die Paulus im Leben der Thessalonicher erkannt hat. Und darin liegt eine stille Freude, dass Gott selbst es ist, der Glaube, Liebe und Hoffnung in der Gemeinde trägt und zur Reife führt. Unaufhörlich erinnern wir uns dabei vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens und an eure Mühe der Liebe und an euer standhaftes Ausharren der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Der Glaube nun ist die Substanzverleihung von Dingen, auf die man hofft, das Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube, Liebe und Hoffnung werden im Gemeindeleben zu einem inneren Kompass, der auch dann Orientierung gibt, wenn äußere Maßstäbe versagen. Sie erinnern daran, dass wahres Werk aus Vertrauen wächst, dass echte Gemeinschaft ihren Preis in Liebe hat und dass bleibende Standfestigkeit aus der Ausrichtung auf Christus kommt. Wer sein Leben unter diese drei Worte stellt, gewinnt eine ruhige Freiheit, nicht alles verstehen zu müssen, aber getragen zu sein, nicht alles im Griff zu haben, aber gehalten zu werden. In dieser Haltung kann ein heiliges Leben unspektakulär, aber tief werden, zum Segen der Gemeinde und zur Freude dessen, der Glaube wirkt, Liebe ausgießt und Hoffnung lebendig erhält. Vater, wir danken dir, dass du uns nicht bei einem äußeren Glauben stehen lässt, sondern uns aus dir selbst neu geboren hast und uns als deine Kinder in Christus zusammenfügst. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir in dir, dem Vater, und im Herrn Jesus Christus leben und dass unser ganzes Gemeindeleben aus dieser lebendigen Einheit hervorgeht. Lass unser Werk von echtem Glauben getragen sein, unsere Mühe von der Liebe Christi durchdrungen und unser Ausharren von der lebendigen Hoffnung auf die Wiederkunft unseres Herrn gestärkt werden. Wo wir müde, enttäuscht oder unsicher geworden sind, erfülle uns neu mit der Gewissheit, dass du dein Werk vollenden wirst und dass kein Dienst, der aus dir kommt, vergeblich ist. Gib, dass unsere Gemeinden Orte sind, an denen deine Heiligkeit sichtbar wird, weil dein Leben frei in uns fließen kann. In allem richte unseren Blick immer wieder auf den kommenden Herrn Jesus Christus, der unser Anfang, unser Weg und unsere Vollendung ist. Amen.